Big Data, das Ende von Autonomie und Privatsphäre? So lautete das Diskussionsthema des 58. Zeitforums Wissenschaft am vergangenen Dienstag in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die Moderation haben Uli Blumenthal und Andreas Sendker.
Meine Damen und Herren, Facebook, Google, Apple, Samsung und Co. wissen immer, wo sie sind, wo sie hinfahren, was sie morgen einkaufen werden. Mit unseren Daten wird inzwischen das große Geschäft gemacht und es droht die Abschaffung des Privaten, der eigenen Autonomie. Geheimnisse sind Lügen, Teilen ist Heilen, alles Private ist Diebstahl, lautet die Verheißung des Digitalen, die David Eggers in seinem Roman The Circle beschreibt. Die Vision von der neuen digitalen Welt sind deshalb so furchteinflößend, weil sie uns einerseits bestens vertraut sind und uns zugleich die Distanz verloren gegangen ist, sie kritisch zu hinterfragen. Eines jedoch steht zweifelsfrei fest. Noch nie in der Geschichte war die Privatheit von uns so im Verschwinden begriffen wie heute.
Darüber wollen wir heute Abend diskutieren mit Gesche Joost, Professorin für Designforschung an der Universität der Künste Berlin und seit 2014 Inhaberin des schönen Titels Internet- und Digitalbotschafterin der Bundesrepublik Deutschland. Mit Gordon Kampe, Komponist und Musikwissenschaftler von der Folkwang-Universität der Künste, Mitglied der Jungen Akademie in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Mit Malte Spitz, er ist seit 2013 Mitglied im Parteirat von Bündnis 90 Die Grünen, seit 2014 Mitglied im Landesvorstand Nordrhein-Westfalen der Grünen. Er hat im Oktober 2014 ein spannendes Buch veröffentlicht. Was macht ihr mit meinen Daten, hat er gefragt, ganz real. Bei Hoffmann und Kampe ist das Buch erschienen und er wird uns berichten, was die überraschenden Antworten waren, die er bekommen hat und vielleicht auch, welche Konsequenzen er daraus gezogen hat. Und last but not least Harald Welzer, Soziologe und Sozialpsychologe, Mitbegründer und Direktor von Futur 2, der Stiftung Zukunftsfähigkeit. Sein mit Michael Pauen geschriebenes Buch Autonomie, eine Verteidigung, ist soeben im S. Fischer Verlag erschienen. Lieber Herr Welzer, Sie beklagen in Ihrem Buch das Verschwinden der Geheimnisse. Und Sie beschreiben gleichzeitig das Geheimnis als soziale, als kulturelle Errungenschaft. Ist es tatsächlich so? Verlieren wir unsere Geheimnisse und was verlieren wir damit?
Ja, ich glaube schon, dass man das Geheimnis verliert und eigentlich in dem Augenblick des Verschwindens wird einem bewusst, wie wichtig Geheimnisse sind für den Typ von Gesellschaft, in dem wir das Privileg haben, leben zu dürfen. In der Anmoderation wurde ja gesagt, das Private war noch nie so gefährdet wie heute. Das ist historisch nicht ganz zutreffend. Wir haben erst diese Dimension von Privatheit in modernen Gesellschaften. In einer mittelalterlichen Gesellschaft haben wir keinen Begriff von Privatheit, ja, weil es nicht diesen Raum gibt, sozusagen, wo man nach eigener Entscheidung wechseln kann von einer Rolle in die andere und so weiter. Die Existenz von Privatheit ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die unmittelbar mit moderner Gesellschaft, das heißt mit freiheitlicher, demokratischer Gesellschaft verbunden ist. Und das bedeutet, wenn wir das jetzt preisgeben, dann geben wir eigentlich die Grundvoraussetzung für die Existenz von demokratisch verfassten Gesellschaften auf. Und das finde ich äußerst beängstigend. Und ich glaube, das ist eine Dimension, die jetzt sozusagen vor dem Hintergrund von Debatten über Big Data, Datenschutz und so Gefährdungen kleinräumig meines Erachtens nach noch zu wenig diskutiert wird.
Das müssen Sie mir noch ein bisschen klar machen. Also in Schweden zum Beispiel kann jeder nachsehen, was der Nachbar verdient. Hm. Ist nicht große Transparenz gleichzeitig große Chance für Demokratie?
Nein. Es kommt darauf an, wo die Transparenz herrscht. Wenn wir Transparenz etablieren, wie Transparency International das versucht, auf der Ebene von Institutionen, auf der Ebene von Funktionsträgern, die der Gesellschaft verpflichtet sind auf unterschiedliche Art und Weise, dann ist das etwas, was zum Beispiel Korruption, Machtmissbrauch und sowas Einhalt gebietet. Wenn wir Transparenz herstellen auf der Ebene des Individuums, des privaten Menschen, dann können sie über diesen Menschen verfügen. Das ist das große Problem. Also diese Form der Transparenzherstellung hat etwas mit unterschiedlichen Rollen zu tun, die man in modernen Gesellschaften spielt. Wir spielen ja unterschiedliche Rollen. Es gibt die private Person, die im Grunde genommen ein ganz anderes soziales Umfeld hat als die öffentliche Person. Wir sind jetzt gerade öffentliche Person. Mhm. Da ist sozusagen das, was wir nachher tun werden oder sowas, gar nicht von Interesse. Aber das ist essentiell, weil man kann nur öffentliche Person sein, klassisch gesprochen politischer Bürger, politische Bürgerin sein, wenn man einen privaten Bereich hat, in dem man Gedanken entwickeln kann, sich austauschen kann, im Falle von Machtmissbrauch oder totalitären Entwicklungen auch Konspirationen machen kann, Widerstand entwickeln kann. Das kann ich nicht, wenn ich keine Privatheit habe.
Gesche Joos, private Person, öffentliche Person, erleben wir aber nicht gerade in dieser Zeit die Auflösung dieser beiden Positionen, dieser beiden Personen, die wir teilweise dann repräsentieren. Wird es nicht zu einer Person, wie muss man diese Person bezeichnen?
Ich glaube, es in der Tat noch nicht entschieden ist, wie diese beiden Rollen sich verändern werden, weil ich habe gerade auch an der Universität viel mit Vertreterinnen und Vertretern der jungen Generation zu tun, die sich eben auch online in den sozialen Netzwerken immer wieder neu erfinden, dort andere Rollen spielen. Und ich glaube wirklich, dass diese Grenzen sehr viel stärker verschwimmen. Und die Angst, Big Data ist sowas wie Big Brother, wir werden eben komplett transparent, das ist im Moment eine angstgetriebene Debatte. Und ich glaube, was uns gut tun würde, ist natürlich ein kritischer Blick, den wir auch besonders als Deutsche mit unserer Historie haben, aber gleichzeitig auch einen Blick auf die Möglichkeiten, was passiert eigentlich mit Daten, also eben Big Data differenziert zu betrachten, was sind wirklich personenbezogene Daten, also wo merke ich, das sind Grenzen, wo ich merke, das ist meine Privatsphäre löst sich auf, aber was sind nicht personenbezogene Daten, was sind offene Daten, was sind vielleicht einfach Verkehrsdaten, Wetterdaten, was nicht alles uns im Alltag hilft, weil ich wäre zum Beispiel heute zu spät zu der Veranstaltung gekommen, wenn ich nicht meine Applikation auf dem Smartphone hätte, die mir sagt, wo der Stau ist und wie ich ihn umfahren kann. Auch das ist Big Data. Und das sind, glaube ich, große Vorteile dieser Datennutzung, die im Moment häufig auch aus so einer Angstdebatte heraus in den Hintergrund treten. Und die ist manchmal auch ein bisschen deutsch, diese Debatte, muss man sagen, im europäischen Vergleich. Wenn ich in Brüssel unterwegs bin, sehe ich, dass in anderen Ländern die Debatte anders geführt wird. Natürlich auch in den USA viel chancenorientierter, viel ökonomisch orientierter. Und ich glaube, wir müssen diese kritische Haltung einerseits weiterentwickeln, aber vielleicht auch zu einer mündigen Position zu kommen, so wo sind meine persönlichen Grenzen, wo sind unsere ethischen Grenzen als Gesellschaft und was sind die Chancen in dieser ganzen Debatte offen lassend, ob es eine Zukunft der Privatsphäre in den heutigen Kategorien geben wird oder ob die sich wirklich verändern wird.
Malte Spitz, kommt diese Debatte aber nicht eigentlich auf smarten Füßen daher, also weich, gefedert, teilweise unhörbar, das smarte Haus, der Kühlschrank, der weiß, wann ich was zu bestellen habe, die Heizung, die hoch und runter fährt und meine Gewohnheiten kennt, die Waschmaschine, die sich dann einschaltet, wenn der Strom preiswert ist oder welche Anwendungen auch immer mit Smart inzwischen verbunden sind. Aber ist es nicht irgendwie eine Verheißung, die uns diese digitale Zukunft irgendwie bereitet und sagt, gib uns deine Daten, dann hast du es bequem, warm, du kannst dich zurücklehnen und das Leben wird für dich organisiert.
Ja klar, es ist erstmal ein Spiel. Es ist ein Spiel, wo man sagt, ich will bestimmte Informationen preisgeben und bekomme dafür ein Angebot vorgelegt. Und die Frage ist, kann man sich diesem Spiel entziehen oder ist man da zwingend drin? Und ich glaube, wir sehen einzelne Angebote heutzutage, wo es zwingend ist, quasi mitzuspielen. Und ich fände es auch schade, wenn man sich überhaupt nicht mehr auf so ein Spiel einlassen würde. Also wenn man komplett den Fortschritt absagen würde und sagen würde, ich will keinen Fortschritt mehr, ich will das nicht. Sondern ich glaube, unsere Antwort sollte eigentlich sein, was ist eigentlich unsere Anforderung? Wir haben seit 10, 15 Jahren, die Position ist, prasselt auf uns ein. Irgendwelche Angebote, ein iPhone 6 ist total toll, die neue iWatch ist total toll. Aber mal selber die Frage zu beantworten, was wir eigentlich haben wollen. Wie soll das eigentlich ausgestaltet sein? Wie soll ein Smart Home aussehen, was vielleicht datenschutzfreundlich ist? Diese Diskussion haben wir noch gar nicht angefangen, sondern wir diskutieren nur, wollen wir das Smart Home Angebot von der Telekom, von Vodafone oder von Apple haben? Das finde ich aber relativ unattraktiv, sondern ich will eigentlich ein Smart Home Angebot haben, wo ich sagen kann, welche Daten fließen raus. Und dann vielleicht auch Abstriche bei den Antworten, die ich dann kriege, bei den Angeboten dann vielleicht in Kauf nehme, aber ich dann zumindest selbstbestimmt sagen kann, was da passiert.
Gesche Joos, wie komme ich denn, wie kommen wir als Gesellschaft, wie komme ich als Individuum dahin, diese Frage sozusagen umzudrehen und mich nicht treiben zu lassen von technischen Innovationen, von immer neuen Produkten, wohl wissend, was alles damit bis hin zu Kinderarbeit und Blut und seltenen Erden und wie auch immer verbunden ist. Aber wie kommt man dahin, den Spieß quasi umzudrehen und seine eigenen Interessen als Person, als Individuum, aber auch als Gesellschaft zu definieren und zu sagen, so muss die Diskussion laufen.
Ich glaube, das Zielbild ist ja das, was man so als eben mündiger Bürger oder auch mündiger Konsument beschreiben würde, dass wir uns eben nicht als passive Opfer, die nur noch eben die Wahl haben, wie Malte Spitz eben sagte, zwischen den unterschiedlichen Anbietern, sondern dass man eigentlich durchschaut, was können mir diese Technologien bieten, wo sind meine persönlichen Grenzen der Datennutzung, dass ich eingreifen kann und auch wirklich diese Grenzen ziehen kann, dass ich sagen kann, okay, diese Arten von Daten werden nicht herausgegeben oder nicht vernetzt. Und dazu gehört eben Medienbildung, wo wir in Deutschland leider nicht besonders gut aufgestellt sind, sondern das ist eigentlich wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wo man sagen muss, wie bekommen wir es hin, dass man als mündiger Bürger entscheiden kann, welche Angebote nutzen mir, welche möchte ich gerne benutzen und welche lehne ich ab, wie kann ich durchschauen, was dort passiert, und dann wäre es eben eine Frage der digitalen Kenntnisse, der Gestaltungsmöglichkeiten und gleichzeitig auch eine Frage, ob diese Angebote eine Möglichkeit der Transparenz bieten, dass ich wirklich Verbraucherinformationen so bekomme, dass ich sie durchschaue, nicht seitenlange AGBs, die ich nachher sowieso so anklicke, ja, ist schon okay, sondern in einer Art präsentiert auch, dass ich verstehe, okay, hier werden sensible Daten weiterverwendet zu diesem Zweck, in dieser Form und in diesem Umfang. Das wäre, glaube ich, eine politische Strategie, die, glaube ich, ganz gut die Komponenten zusammenbringen würde.
Frau Gordon-Kampe, das Leben ist anders, oder? Also mir wird bei meinem Computer erklärt, Ihr Flash-Player ist veraltet. Ich muss ihn updaten, verstehe zwar nicht, warum das alle 2 Wochen passiert. Dann muss ich Nutzungsbedingungen akzeptieren, die ich eh nicht lese. Aber ich brauche beispielsweise beim Software-Update, brauche ich nicht das Programm für die Uhr oder für ein Gesundheitsprogramm oder was auch immer mir angeboten wird. Also ich habe doch eigentlich gar keine Souveränität über die Nutzung meiner technischen Artefakte, weil mir irgendwelche Unternehmen, wo auch immer sie sitzen, vorschreiben, wenn du das machen willst, musst du das akzeptieren, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was im Hintergrund alles passiert und was damit verbunden ist.
Ja, vielleicht ist es das, was ich gerade gesagt habe mit der Bildung oder solche Geschichten, dass man sich vielleicht ein bisschen versucht, da hinein zu beamen, wie das funktionieren kann. Also wenn ich ein Beispiel geben darf, zum Beispiel, was ich sehr exzessiv und intensiv nutze, ist so etwas wie YouTube zum Beispiel. YouTube ist mein bester Freund gewissermaßen, ja. Wenn ich das nutze, dann denke ich, wenn Sie jetzt auf AGBs oder auf Updates und sowas anspielen, dann denke ich immer so ein bisschen dran, was der Brecht damals mal gesagt hat, als es um den Rundfunk geht, dass es nämlich nicht so eine herrschaftliche Angelegenheit sein soll, wo einem einer etwas erzählt, wie die Welt sein soll, so von oben herab, sondern wo man etwas zu einem Kommunikationsmedium umwandeln soll. Und in dieser Art und Weise nutze ich zum Beispiel solche Geschichten. Also ich versuche das zu verstehen und versuche es in meinen Möglichkeiten als Musiker zum Beispiel umzudeuten, umzuwenden und mich nicht berieseln zu lassen oder mir etwas vorschreiben zu lassen. Ja, also ich nutze das und versuche es kreativ zu nutzen. Und natürlich kann ich nicht irgendwelche Updates oder sowas vermeiden, verhindern und sowas. Das ist doch gar nicht meine Baustelle jetzt. Ne?
Herr Welzer, soweit ich weiß, haben Sie kein Smartphone und Sie sind in keinem sozialen Netzwerk. Ist man dann so ein bisschen schon sozial isoliert oder ist man soziale Avantgarde?
Mit der sozialen Isolation, das müssten Sie jetzt beantworten. Das kann ich ja selber nicht sagen. Ja. Nein, aber natürlich nicht. Also genauso wie ich glaube, dass viele der wunderbaren Attraktionsangebote, von denen jetzt ja eben auch schon die Rede gewesen ist, das smarte Home, der Kühlschrank, diese 50 Millionen Apps, die es irgendwie gibt, ja vielleicht gar nicht sonderlich das Leben erleichtern. Es wird ja darüber diskutiert, wie viel wir bezahlen, indem wir unsere Daten zur Verfügung stellen. Und mir ist nicht richtig klar, was das Attraktive ist, was man dafür bekommt. Also das, wenn jetzt Erik Schmidt hier sitzen würde, der würde sagen, das wird alles viel bequemer und wir lösen alle Probleme der Welt. Und ich würde sagen, die Probleme, die die lösen, habe ich nie gehabt. Ja? Aber es scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, weil alle Problemlösungsmodi, die angeboten werden über diese Form der Digitalisierung, sind ja gleichzeitig Entzug von Selbstbestimmung und Tausch gegenüber Fremdbestimmung. Also das ganze Kontrollieren, wie viele Schritte ich jetzt gegangen bin, alle möglichen Informationen, das Auto, was selber fährt. Im Moment macht es nur selber den Scheibenwischer an, weil ich offensichtlich nicht in der Lage bin zu dechiffrieren, wann es regnet und wann nicht. Und so weiter. Ja, aber das sind ja alles Modalitäten, die sukzessive Selbstbestimmung in Fremdbestimmung delegieren. Und die Frage ist eigentlich, was bleibt gewissermaßen übrig, wenn wir uns selber als autonome Individuen, als politisch und alltäglich handlungsfähig begreifen? Was ist die Attraktivität, diese Form von Autonomie abzugeben an irgendwas, was irgendwelche Leute mit einer Informatikausbildung entwickelt haben und als mein Problem definiert haben? Ja, ich glaube, es kommt viel stärker darauf an, und das ist die politische Frage, auf welche Frage sollte unsere Form von Gesellschaft eigentlich eine Antwort sein? Ja, auf welche Frage sollte der Wunsch nach Freiheit, Partizipation, rechtsstaatlicher Ordnung eine Antwort sein? Ja, das sollte eine Antwort sein auf alle Typen von Gesellschaft, die wir vorher gehabt haben. Und diese Antwort, jeder von hier im Raum profitiert von dieser Antwort, dass diese freiheitlichen Gesellschaften, die Autonomie voraussetzen, tatsächlich diese Form von Lebensqualität ermöglichen. Und die geben wir ab für selbstfahrende Auto oder irgend so ein Quatsch. Ja, und das ist mir völlig rätselhaft. Und ich glaube, wenn man die Frage tatsächlich umdreht, dann wird es zu einer politischen Frage und nicht so einer des individualisierten Umgangs, jetzt bisschen mehr Fremdbestimmung oder bisschen weniger, sondern da haben wir es mit einer gesellschaftlichen Frage zu tun, die eminent politisch ist.
Malte Spitz, Sie haben ja den Selbstversuch gemacht. Mhm. Was macht ihr mit meinen Daten? Ein Buch darüber geschrieben. Wie hoch ist der Preis, den Sie gezahlt haben? Oder was war der höchste Preis und was war das Überraschendste, was Sie für Ihre Daten bekommen haben? Wie würden Sie es beschreiben?
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nichts dafür bekommen bisher. Ich habe bisher nur Daten abgegeben. Also bei all den Stellen, wo ich war, da habe ich in keinster Weise feststellen können, ob dass Sie damit bisher irgendwas Sinnvolles anbieten konnten mit diesen Daten. Wobei ich auch gesagt habe, ich habe mich primär auf klassische Wirtschaftsbereiche konzentriert. Also meine Krankenkasse, meine Fluglinie, und die waren bisher mit meinen Daten relativ dumm, muss ich sagen. Andererseits gibt es extrem viele Daten. Also wenn ich von meiner Krankenkasse noch Daten kriege, wo ich in der 7. Klasse mal auf dem Schulweg hingefallen bin und das ist quasi noch 17 Jahre später fein säuberlich dokumentiert, dann frage ich mich, was sie damit wollen. Und auf der anderen Seite ist das natürlich dann auch irgendwann die gewisse Sorge, wollen die Daten auswerten, um mir dann später irgendwas zu haben? Dass sie sagen, ja, Herr Spitz, Sie sind mit 50 jetzt schon 5-mal ein Unfall, wo Sie hingefallen sind. Sie kriegen keine Physiotherapie mehr, um Ihr Fußgelenk aufzubauen. Ich weiß nicht was, aber quasi, warum sollten Sie sonst all diese Daten zusammentragen, wenn Sie nicht für sich daraus einen ökonomischen Vorteil ziehen sollten? Und wie gesagt, ich sehe den Mehrwert bisher eigentlich überhaupt nicht, zumindest bei den Stellen, wo ich angefragt habe.
Also Sie haben Ihre Daten preisgegeben? Aber eigentlich gibt es gar keinen Preis, den Sie irgendwo bekommen haben dafür. Also man hat Ihnen nichts bezahlt, aber man macht mit den Daten, die man von Ihnen, mit Ihnen hat, Sie haben es gesagt, nicht immer machen alle damit schon, aber richtig Geschäft. Also gibt es keinen Preis für Daten.
Das ist Ihr Ziel, damit Geschäft zu machen. Ob Sie das schon heute können, weiß ich nicht, glaube ich sogar noch nicht mal. Aber das ist ja dieses Heilsversprechen, wenn ich ganz viele Daten habe aus ganz, ganz, ganz vielen unterschiedlichen Lebensbereichen und wenn ich diese Daten zusammenführe, dann wird da irgendwas Spannendes nachher passieren. Ob es überhaupt spannend ist, ob überhaupt was passiert, I don't know. Aber das ist ja letztendlich die Idee dahinter, all diese Daten erstmal vorzuhalten, ohne zu wissen, ob man sie überhaupt quasi braucht für irgendwas. Und da, finde ich, sollte man ein bisschen mal ein, zwei Schritte zurückgehen, weil ich würde sagen, warum sollten wir bestimmte Services im Internet oder auch ansonsten vielleicht mit unseren Informationen bezahlen? Warum zahle ich nicht dafür einfach? Warum gibt es kein Modell zu sagen, ich zahle 2 Euro für YouTube zum Beispiel oder ich zahle pro Monat 1 Euro für Facebook, ohne dass meine Daten ausgewertet werden? Nur um einfach einen Service zu haben. Ich habe da ein soziales Netzwerk, wo ich meine Fotos hochladen kann, wo ich Veranstaltungen ankündigen kann, wo ich Freunde mit irgendwie mich mit unterhalten kann, wo ich Videos gucken kann. Warum sind diese Services bisher immer nur aufgestellt, schick uns all deine Daten und du kriegst dafür ein kostenfreies Angebot, zumindest vermeintlich kostenfreies. Warum findet da kein anderer Weg der Monetarisierung statt? Und ich glaube, da spreche ich auch für mich selber, wir sind zum Teil einfach zu faul. Wir sind zu faul, uns mal darüber nachzudenken, warum holen wir uns nicht einen E-Mail-Account, wo ich weiß, dass die E-Mails überhaupt nicht ausgewertet werden, wo ich nicht, wenn ich auf die Seite gehe, erstmal 20 Werbeanzeigen bekomme. Warum sind wir nicht bereit, pro Monat 1 Euro für einen sicheren, werbefreien E-Mail-Account auszugeben? Warum sind wir darauf erpicht, sowas umsonst zu bekommen unbedingt? Ich finde, das sind auch Schritte, wo wir uns weiterentwickeln sollten, anstatt zu sagen, erstmal, das ist doch alles so toll, die Apps sind umsonst. sondern da vielleicht auch mal einen anderen Weg einfordern, als nur mit unseren Informationen zu bezahlen.
Gesche Jurist, die Frage stellt sich vielleicht noch schärfer, weil wir ahnen, dass wir mit Daten umgehen, wenn wir ein Smartphone in die Hand nehmen oder wenn wir vor unserem Rechner sitzen. Aber inzwischen dringt das Internet der Dinge tatsächlich vor. Ich habe vor kurzem etwas ausprobiert, einen Nassrasierer, der liegt in einer Ladeschale, der hat einen Knopf und da drücke ich drauf und dann werden neue Klingen bestellt. Noch muss ich den Umweg machen und diese Bestellung bestätigen. Und demnächst bekomme ich einen Schnellkochtopf geschickt, der übers WLAN meinem Smartphone sagt, die Kartoffeln sind fertig, während ich nicht in der Küche bin. Also das dringt in Bereiche vor, wo wir es eigentlich im Alltag nicht mehr wahrnehmen, wo nicht dieser Alert da ist, Moment, Vorsicht, da ist ein Schirm, da gebe ich was ein, das könnte jemand mitlesen, das ist vielleicht ja schon im Bewusstsein drin, nicht immer ausgeprägt, oft vergessen wir das, aber je weiter das in den Alltag vordringt, desto selbstverständlicher wird es vielleicht, dass wir gar nicht mehr reflektieren.
Ich glaube in der Tat, die Zukunft, und eigentlich ist es heute schon so, dass wir eigentlich nie mehr offline sein werden. Das ist, glaube ich, eine auch viel zitierte Antwort gewesen auf die Frage, auf die Enthüllung von Edward Snowden, so die Sache, ach, dann machen wir mal das Handy aus und dann sind wir nicht bei Facebook und dann geht das schon alles. Das ist, glaube ich, naiv, das zu glauben, weil genau diese die Entwicklung der vernetzten Umgebung, des Internets der Dinge, heißt einfach, wir sind Akteure in einer vernetzten Welt, und auch wenn wir nicht selber vielleicht über das Smartphone kommunizieren, sind wir trotzdem immer in vernetzten Umgebungen unterwegs. Und das ist, glaube ich, schon eine Konsequenz, die man sich mal überlegen muss, was das bedeutet. Gleichzeitig aber wiederum nicht vergessend, wenn wir nochmal das Krankenversicherungsbeispiel nehmen, das war auch schon vor Zeiten des Internets natürlich auch so, ne, dass Informationen gesammelt wurden, dass Daten aggregiert wurden, um eine Risikoabschätzung zu machen. Und es gibt ja auch erste Geschäftsmodelle zu sagen, es gibt ja eben auch eine Versicherung, die anbietet, wenn ihr uns eure Gesundheitsdaten oder von diesen Wearables ums Handgelenk übermittelt, wie viele Schritte seid ihr heute gegangen, wie viel Sport macht ihr, dann bekommt ihr eine Tarifreduktion. Und diese Debatte, Daten als Währung zu sehen, die Malte Spitz eben angestoßen hat, finde ich eine sehr interessante. Also warum sollte man nicht überlegen, was sind meine Daten mir eigentlich wert? Möchte ich diese Tarifreduktion bei der Versicherung annehmen? Das kann man ja, wenn man möchte, entscheiden. Oder was bedeutet das eigentlich, dass dieses Profil eben weiterentwickelt wird? Das ist der eine Aspekt. Und gleichzeitig zu schauen, diese Entwicklung im Internet der Dinge, was bringen die eben für Vorteile wiederum? Es gibt viele Entwicklungen, auch gerade aus der Forschung, für zum Beispiel ältere Menschen oder pflegebedürftige Menschen, die sagen, die haben einfach eine tolle Unterstützung im Alltag. Eine Frage auch, wird nicht später oder bald jeder Herzschrittmacher auch online sein? Also wird nicht immer auch ein Monitoring mit dabei sein, so wie steht es eigentlich um meine Körperdaten? Und viele Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, für die wird das eine Unterstützung sein im Alltag.
Ein smarter Kokon sozusagen, ein schützender Kokon, ja, der gebaut wird.
Genau, es ist immer zweiseitig. Also ich glaube, man kann nicht sagen, es ist irgendwie alles schlecht, aber man muss da eben Grenzen
ziehen. Aber diese Mündigkeit, die Sie fordern oder die Sie sich wünschen, ist ja eine enorme Herausforderung, Herr Kamper. Haben Sie, Hand aufs Herz, haben Sie mal diese ewig langen Nutzungsbedingungen gelesen oder fanden Sie sich bis ins letzte Untermenü Ihres Smartphones, um irgendeinem Anbieter einer App zu verbieten, gerade auf Ihren Standort zuzugreifen oder auf Ihre Kontakte, oder prüfen Sie das überhaupt im Alltag?
Nein, habe ich einmal gemacht, indem ich das vertont habe. Also es gibt die wunderbare Möglichkeit ja, dass ich benutze den Computer relativ exzessiv, auch beim Arbeiten, und dann lese ich mir die allgemeinen Geschäftsbedingungen natürlich nicht durch. Ich meine, wer macht denn sowas Verrücktes? Aber ich fasse das eher, Entschuldigung, dass ich das so sage, ich fasse das eher so als in Nachfolge von Ernst Jandl oder so, als Gedicht auf, als Klanggedicht, und dann vertone ich das, indem ich das durch den Computer jage, elektronisch verfremde und dann beim Konzert aufführe oder sowas. Das beantwortet natürlich überhaupt nicht Ihre Frage. Nein, ich bin natürlich genauso naiv wie jeder andere, der naiv, freiwillig naiv ist und guckt sich das natürlich nicht an. Ich weiß, dass es sowas gibt, aber ich gucke es natürlich nicht an.
Aber wo ist der Punkt, wo Sie Stopp sagen würden? Das betrifft meine Privatsphäre, hier geht es an meiner Autonomie, da mache ich nicht mehr mit. Das war nicht der Deal, den wir eingegangen sind. Der Preis ist mir, um bei diesem Begriff zu bleiben, jetzt zu heiß im Zeitalter der Digitalisierung.
Ja, das ist ja wie auch, dass man da muss ich ja nicht hier vorne sitzen, um sowas zu sagen, da wo es irgendwie dann privat übergriffig wird und so weiter und wo dann dann, wo man ausgeforscht wird. Aber nochmal, ich betrachte das tatsächlich, weil ich es eben relativ viel nutze, sozialen Medien auch wirklich nicht in erster Linie als Bedrohung. Ich weiß, es gibt da Probleme. Dafür sind ja dann, ich sag's mal ganz naiv, auch Politiker und sowas ein bisschen. Ich weiß, ich bin schon selbst mündig und schon groß und ich weiß auch, wie ich was nutze. Aber Sie hatten mich ja hier gefragt, sozusagen als User sozusagen oder als Musiker zu sprechen, der natürlich eben kein Internetfachmann ist, sondern wie ich das benutze. Und da ist es zum Beispiel eine wunderbare, wirklich fast wie so ein Befreiungsschlag, kann man fast schon sagen, ein bisschen pathetisch, dass es sowas wie Facebook gibt, wo ich, ich sag's mal ganz plump, auch PR für mich machen kann und für meine Arbeiten, ohne dass ich in einer Fachzeitschrift für 150 Euro eine Seite kaufen muss. Ich kann Dinge publizieren, ohne dass ich irgendwie eine riesengroße institutionelle Maschinerie hinter mir habe, wenn ich darauf Lust habe. Ich kann Stücke von mir auf YouTube hochladen, ohne dass ich irgendwie, wie gesagt, Tausende von Leute fragen muss, ob ich das machen kann, oder ohne dass ich das Geld dafür brauche, wenn ich ein elektronisches Stück schreibe zum Beispiel. Dann bin ich nicht darauf angewiesen, dass das irgendwo aufgeführt ist. Das sind für mich 5 Klicks, dann ist mein Artefakt, was ich gerne unter das Volk bringen möchte, ist dann schon hochgeladen. Also deswegen sehe ich das natürlich, ich weiß um die Bedrohung, aber ich bin so naiv, wie man dann so ist. Aber ich als Benutzer sehe das eher als wirklich als eine Demokratisierung für mich, weil ich das dann auch praktisch nutzen kann im Alltag.
Fehlt Ihnen die kritische Distanz oder wie Sie es, glaube ich, mal in einem Interview gesagt haben, die Naivität der Nicht-Eingeweihten? Also Sie sind ja scheinbar einer von denen, die nicht so ganz eingeweiht sind in all diese sozialen Medien. Also das Märchen vom Kaiser, des Kaisers neue Kleider, wo dann der kleine Junge sagt, der ist ja nackt. Also brauchen wir eigentlich diese Leute, die uns sagen, was am System, an den Digitalisierungsstrategien, an den Entwicklungen falsch ist oder nicht stimmt?
Naja, ich denke, man braucht immer Einwände von außen und vielleicht gerade von denen, die sozusagen in diese wunderbare Welt nicht so tief eingetaucht sind, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Das ist immer das Privileg der Außenposition. Deshalb tut man da ganz gut dran. Aber ich fand das eben sehr interessant, was Sie ausgeführt haben in zwei Hinsichten. Wir haben ja gerade eine Allensbach-Umfrage vor 2 Wochen oder sowas lesen dürfen, wo die Auffassung der Deutschen gegenüber den digitalen Medien abgefragt wurde. Und das ist gewissermaßen die 1:1-Illustration dessen, was Sie gerade ausgeführt haben, weil nämlich über 80% der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger die Gefahren des Internets total sehen, aber sage und schreibe 15% bereit wären, irgendwas an ihrem Nutzerverhalten zu verändern, was natürlich ein Ergebnis sozialer Erwünschtheit ist, das mal anzukreuzen, weil in Wirklichkeit macht es keiner. Ja? Und warum? Weil das Angebot super ist. Ja? Sie können das nutzen, ich kenne viele Leute, die in ganz anderen Anwendungsbereichen sind und für alles wird was zur Verfügung gestellt und es ist alles total super und das Leben wird in vielerlei Hinsicht sozusagen vom Angebot her reichhaltiger. Und das finde ich ein großes Problem, dass dieser konsumistische Nutzen, der dadurch gezeugt wird, so stark ist, dass man alle Gefährdungen in Kauf nimmt. Die werden ausgegrenzt in einen Bereich, wie wir ihn jetzt haben, weil wir sind jetzt unheimlich reflexiv und diskutieren total intensiv über diese Gefahren. Sobald diese Situation weg ist, macht jeder wieder sein Ding an und macht und tut und so. Ja? Und mir geht es in gewisser Weise um ein Rückholen der Ernsthaftigkeit. Worum geht es denn eigentlich? Und auch Frau Joos, ich finde diese Argumentation, das wird dann alles so sein und alles wird total vernetzt sein und alles 4.0. Ich sehe das als politisches Subjekt überhaupt nicht, dass das alles so sein wird, weil wenn ich das nicht will, also sozusagen im Rahmen von demokratischen Entscheidungsprozessen, dann muss das auch nicht so sein. Ich halte es für keine unausweichliche Utopie, dass alle Menschen, die in diesem Saal sitzen, in 10 Jahren in smarten Homes sitzen. Wer sagt denn das? Und warum überhaupt? Und warum soll man das zulassen? Also sozusagen das Konstatieren einer Entwicklung, die technisch gesteuert ist, die marktwirtschaftlich gesteuert ist, die Interessen und Macht gesteuert ist, einfach als naturgegeben hinzunehmen und zu sagen, das wird dann so sein und dann müssen wir uns dem anpassen, dann hat man schon verloren. Ich finde das überhaupt nicht akzeptabel und ich werde ganz sicher niemals in einem Smart Home wohnen, niemals. Genauso wenig, wie ich auch mich nicht darauf einlassen werde und da können alle Apples dieser Welt noch so geile Technologien für liefern, dass Bargeld abgeschafft wird. Wenn das der Fall ist, dann gehe ich in den Wald. Ja?
Man muss
muss ich natürlich gleich mal widersprechen. Also ich will niemanden zwingen, in einem Smart Home zu leben. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Klischeebild von vielleicht absurder Technologie. Aber ich stehe sehr dafür, dass wir eben inklusiv und partizipativ Technologien entwickeln. Das heißt, also bei mir am Forschungslabor laden wir eben ganz unterschiedliche Gruppen von Menschen ein, zum Beispiel Demenzpatienten, Seniorengruppen, Familien, Gehörlose, Blinde und so weiter. Also wirklich die Vielfalt der Gesellschaft. Und die binden wir eben in Technologieentwicklung ein und fragen nicht, was wollt ihr für Techniken, sondern beschreibt uns eure Alltagssituationen. Und da haben wir zum Beispiel mit Schlaganfallpatienten zusammengearbeitet, die suchen nach Unterstützung im Alltag und die haben im Moment so ein wunderbares Angebot, solche riesengroßen roten Notfallknöpfe, die sie um den Hals tragen sollen, wenn sie allein zu Hause leben. Und im Notfall sollen sie diese Knöpfe drücken. Das Blöde ist nur, die sehen einfach unmöglich aus und sind total stigmatisierend, weil es so heißt, so, oh Mann, ich bin schon so bedürftig, ich brauche hier so einen Notfallknopf. Und wir haben den eben abgeschafft, diesen Knopf, und haben einfach eine Jacke entwickelt, die man eben im Notfall benutzen kann. Man muss quasi einfach am Bündchen ziehen, dann wird eben Hilfe gerufen und es werden eben auch gleich die Lokalisierungsdaten mitgeschickt, dass man sagt, ich rufe jetzt halt Hilfe, weil ich jetzt diese Hilfe brauche. Also ich glaube, es gibt eben wirklich spannende Ansätze, wo man nicht sagen muss, Technik um der Technik willen oder es ist halt so, jetzt müssen wir uns arrangieren, da würde ich überhaupt nicht für eintreten. Und ich glaube, viele von diesen Auswüchsen, so dieses Klischeebild des selbst, dieses Kühlschranks, der selbst Milch ordert, das sind natürlich Auswüchse von vielleicht einem Technologiewahn, der auch eher aus Science Fiction heraus geboren ist, der teilweise natürlich heute schon zu kaufen ist, aber der, glaube ich, auch eben Stein des Anstoßes ist, zu Recht, dass man auch sagt, so Moment Leute, was ist eigentlich die Relation zu dem Bild von Gesellschaft, was wir gut finden und was wir gerne weiterentwickeln
wollen. Ich erinnere mich an ein großes Modellprojekt von Siemens, Telekom und anderen, die ein Smart Home für ältere Leute entworfen haben. Und die Sorge der Probanden, die daran teilgenommen haben, war, wir wollen nicht überwacht werden im Sinne von, wann wir nachts um vier aufstehen, um auf die Toilette zu gehen, sondern wir wollen höchstens, dass das System in unserem Haus die Daten sammelt und Abweichungen meldet, die darauf hinweisen, dass es uns vielleicht schlecht geht. Die Frage ist nur, wer kontrolliert das? Ist die Sorge vor Kontrollverlust das, was uns dann treibt?
Das ist ein ganz spannendes Beispiel. Also es gibt da so Szenarien, die sagen, es gibt halt eine Videoüberwachung dann in dem Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, die dann mitschneidet, ob jemand gestürzt ist oder nicht. Und wenn man das so hört, das ist eine total perverse, asoziale Vision davon, dass wir eben Überwachungskameras in unseren Wohnungen haben, für den Fall, dass man stürzt. Das ist wirklich auch so eine Zweiseitigkeit. Und wir haben gerade, ich komme gerade von der EKD-Synode in Würzburg, haben wir genau darüber diskutiert, müsste es nicht ein ethisches Gerüst geben, ein Wert, Wertekodex, den man mal formuliert, wie sehen wir eigentlich Technologiegestaltung, was sind Grenzziehungen, wie müsste eben inklusiv, partizipativ Technologie entwickelt werden und was sind vielleicht so Leitlinien für so eine vielleicht ja gut gemeinte Entwicklung, dass man sagt, man möchte sie eben zur Unterstützung entwickeln, aber in der Realisierung nachher, da denkt man, hat da eigentlich jemals ein Mensch dahinter gesessen, der auch vielleicht irgendwie eine Wertebindung hat und sich überlegt, was bedeutet das für diesen Menschen, der in diesem Haus wohnen muss und der überwacht wird, ob er nun stürzt oder nicht oder was da eigentlich passiert.
Malte Spitz, der Begriff, den Jeschel Groß verwendet hat, war mündige Technik. Was ist denn mündige Technik eigentlich? Also man hat ja eher den Eindruck, dass die technische Entwicklung so dynamisch ist, dass die Fähigkeiten, sie zu erlernen, zu gebrauchen, kritisch zu reflektieren und auch zu entscheiden, wollen wir diese Technik, dass sie gar nicht mehr Schritt halten können. Und dass wir eigentlich immer nur noch im Takt der technischen Entwicklung uns von Generation zu Generation, von Gerät zu Gerät hangeln. Aber eigentlich dieses Reflektieren, dieses Bedenken, dieses Innehalten, verweile doch einfach mal auch zu sagen, was sind da für Konsequenzen verbunden, dass wir diese Chance gar nicht mehr haben. Also was ist dann mündige Technik?
Ja, ich glaube, wir haben verlernt zu verstehen, dass sowohl das Internet von seiner Struktur als auch die Technik, die darauf aufbaut, eigentlich von jedem von uns einsatzfähig gehalten werden kann. Sprich, wir haben es hingenommen, dass die Technik so ist, wie sie ist, und wir gar nicht mehr verstehen, dass wir Technik auch verändern können. Also wir brauchen kein soziales Netzwerk wie Facebook, sondern wir können uns was Eigenes aufbauen, was halt so ist, wie wir es haben wollen. Wir sind die ganze Zeit immer nur am Aufnehmen, Aufnehmen, Aufnehmen. Wir sind vielleicht auch bisher zu wenig am Reflektieren. Ich weiß nicht, ob die Zeit fehlt, ob das Hintergrundwissen fehlt, ob vielleicht auch die alternativen Anbieter fehlen, die sagen, es gibt auch eine Alternative zu bestimmten Dingen. Aber Technik sollte nicht unsere Entscheidung abnehmen. Aus dem Grunde sollte Technik nicht für uns unsere Mündigkeit übernehmen. Technik sollte höchstens uns dabei unterstützen, unsere Mündigkeit wahrzunehmen. Und aus dem Grunde finde ich das auch in Ordnung, wenn in einem Altenheim zukünftig Sensoren eingebaut sind, die sagen, wenn der Herd abends um 22 Uhr noch an ist, dann ist das ein abweichendes Verhalten. Also schaut mal der Hausmeister vorbei zum Beispiel und klingelt und fragt, ist irgendwas los, hast du es vergessen abzuschalten zum Beispiel. Sowas finde ich ist eine Unterstützung, da würde ich sagen, es ist noch in Ordnung. Ich glaube, wir dürfen eins nicht vergessen, wir brauchen halt die freie Wahl und eine freie Wahl heißt auch eine freie Wahl, vielleicht Unsinn zu machen aus unserer Sicht und vielleicht Daten von sich preiszugeben, auch bei Facebook und ich weiß nicht wo. Das ist auch eine freie Wahl und ich fände es falsch, wenn man jetzt sagt, wir wollen eine Welt haben, die nur so ist. Ich will eine Welt haben, wo A, die Menschen aufgeklärt sind, aus dem Grunde habe ich dieses Selbstexperiment quasi gewagt, um aufzuklären und ich will eine Welt haben, wo man Alternativen hat zur Auswahl und wo es halt auch nicht nur den Weg A gibt, sondern A, B und C. Und das sind, finde ich, so zwei Wege, wenn wir daran arbeiten auf allen Ebenen, dann kann die digitale Zukunft und ich glaube, es wird eine digitale Zukunft sein, auch sehr lebenswert sein und da kann man auch Freiheit hochhalten. Und ich will ja schon einen Satz nur kurz sagen, in den Wald gehen hilft da auch nicht weiter, weil im Wald, im deutschen Wald sind 100.000 Videokameras aufgehängt, damit Jäger informiert werden, wann ist da gerade der Hirsch unterwegs. Wird aufgezeichnet, wird mit dem Zeitpunkt festgemacht, um zu wissen, wann gehe ich nächste Woche hin, um dort zu schießen. Also aus dem Grunde hilft selbst der deutsche Wald nicht mehr als Rückzugsraum. Okay. Tut mir leid, Sie müssen ja nicht was anderes suchen. Okay.
Es ist mir also auch noch diese autonome Möglichkeit genommen. Schade. Vielleicht kann ich die Gelegenheit nutzen, vielleicht sogar in diesem Sinne die Diskussion noch einmal umzudrehen. Weil, also jetzt mache ich mal nicht die Warner-Position und den Fachmann für dramatische Zuspitzung, sondern vielleicht das Gegenteil davon. Was ich nämlich interessant finde bei dem Ganzen, ist die Frage zu stellen, stimmen eigentlich die Behauptungen der ganzen Protagonisten und Akteure dieser ganzen digitalen Industrie und Wirtschaft, wie toll unsere Welt dann wird? Ja, auf was geben wir eigentlich eine Antwort und glauben wir eigentlich diesen ganzen Hype, wenn man mal die schlichte Tatsache in Rechnung stellt, dass auch in der Zukunft, wie digitalisiert sie auch immer sein mag, es nach wie vor das Bier an der Theke gibt und das Brot irgendwo erzeugt werden muss und dass wir in einem basalen materiellen Stoffwechsel existieren, der gar nicht hintergehbar ist. Das heißt, ist es eigentlich alles so digital oder redet man sich besoffen über diese ganzen Versprechungen, die da irgendwie hirnrissigerweise gemacht werden?
Ich schaue die ganze Zeit ins Gesicht von Gordon Campbell, der sieht als sehr entspannter Nutzer, sitzt er daneben und sagt, interessant, was ihr hier diskutiert.
Beim Radiergummi, wenn ich das kurz sagen darf. Ja. Radiergummi auch mal ganz praktisch, den hätte ich tatsächlich gern, weil wirklich ganz praktisch. Sie wissen, wenn man als Musiker unterwegs ist, kriegt man ja manchmal von der Presse auch eine schlechte Rezension von irgendwelchen. Und früher konnte man in der Rezension noch Fisch einwickeln, aber machen Sie das mal mit dem Internet, nicht? Also da steht dann halt da irgendwie die ganze Zeit, dass man irgendwie wieder Mist gebaut hat. In der Tat, aber es ist richtig. Manchmal habe ich was auf YouTube. Das ist mir schon passiert, das habe ich sozusagen auch gelernt. Also sogar, ich bin ein lernfähiges System. Also alles, was ich jetzt hochlade, muss halt irgendwie so gut sein, was ich da hochlade, dass es okay ist, dass das irgendwie sich andere Server auch noch schnappen. Ich habe irgendwie echt ein blödes Video, also nicht irgendwelche peinlichen Sachen, sondern ein Stück, einfach kein gutes Stück, ne, von mir irgendwo hochgeladen und irgendjemand hat es irgendwo geteilt. Jetzt ist das auf irgendeinem Server in Trinidad unterwegs und bespaßt da vielleicht irgendwie noch drei Leute, die das auch angucken. Insofern tatsächlich da muss man einfach wirklich, das ist eine sehr blöde Binse, einfach gucken, was man da hochlädt, was man da nutzt. Das ist jetzt sehr dumm, aber das ist ja vielleicht so, nicht?
Also Sie sind Künstler, Komponist, ich spreche Sie jetzt mal als Urheber an. Wenn Sie das einmal hochgeladen haben, haben Sie selbst gesagt, warum bootet das irgendwo hin auf dem Server? Jeder kann zugreifen, es runterladen, nutzen, umbauen. Da sind Sie auch total entspannt?
Oder da bin ich sogar richtig
entspannt. Nimmt so allmählich die Anspannung zu?
Nee, gar nicht. Im Gegenteil, das mag Sie vielleicht verwundern. Das liegt aber jetzt an der Art und Weise, was ich da urhebe sozusagen. Wenn wir uns erinnern, dann ist es ja 2-3 Jahre, das ist Sven Regener zum Beispiel, seine wunderbare, herrliche Wutrede, die ich auch am liebsten direkt als barocke Rache-Arie noch irgendwie gerne vertont hätte, abgelassen hat. Das verstehe ich vollkommen, weil das ist natürlich bei der Popmusik, wo es darum geht, dass es sozusagen eine private Investition ist, wo man auch Wertschöpfung haben möchte, weil man da investiert hat und weil es einfach eine Angelegenheit ist, wo man einfach Geld mit verdienen möchte. Das, was ich mache, ist ja in aller Regel ohnehin in irgendeiner Weise vom öffentlichen Rundfunk gefördert oder von irgendwelchen öffentlichen Institutionen gefördert. Das heißt, gehört uns ohnehin, weil ich vielleicht einen Auftrag bekommen habe von der Kommune oder von einem Stadttheater. Wenn ich eine Oper geschrieben habe, dann gehört die nicht mehr mir. Dann habe ich die geschrieben, dann gehört die allen. Und deswegen möchte ich dann schon, dass ich finde das toll, wenn ich gut bezahlt werde, weil ich da nämlich richtig viel dran gearbeitet habe. Das müsste sein, die Honorare müssen super toll sein. Sind sie nicht übrigens. Wenn die ganz toll sind, dann fände ich das richtig gut, wenn sobald mein Zeug hochgeladen wird, damit möglichst viele Leute da noch ihre Freude dran haben können, weil ich nämlich will, dass so ein Nerd-Kram, den ich da mache, dass der möglichst verbreitet wird. Ein ganz kurzes Beispiel, am Sonntag hatte ich ein Konzert in der Philharmonie in Köln und da waren dauernd diese ganzen Wärter da, die allen Leuten immer gesagt haben, nicht filmen, nicht filmen, nicht filmen. Und ich dachte immer, weil es war ein Riesenkonzert mit 300 Kindern, das war total toll. Und ich dachte, Mensch, lass die Leute doch filmen und dann hinterher zeigen, wie toll die Kinder waren da und was die für einen Spaß hatten. Und dann waren aber die ganze Zeit diese schlecht gelaunten Leute, die nicht filmen. Und ich habe hinterher echt bei YouTube geguckt, ob da irgendwie ein Mensch mit Ungehorsam vielleicht doch das irgendwie hochgeladen hat und den riesen Applaus damit gefilmt hat oder so. War leider nicht der Fall. Leider waren alle viel zu gehorsam. Was
Malte Spitz, Sie haben die Geschichte von der Krankenkasse erzählt, die Ihren Unfall auf dem Schulweg noch kannte. Es gibt auch die Geschichte der Fluglinie, die wusste, in welcher Sitzreihe Sie vor 5 Jahren saßen, oder die Geschichte der US Immigration, die Ihnen noch sagen konnte, in welcher genauen Schlange Sie angestanden haben. Haben Sie daraus irgendeine Schlussfolgerung gezogen? Haben Sie Ihr Verhalten geändert in irgendeiner Form?
Klar habe ich mein Verhalten geändert. Ich mache jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Reisen buche, dann buche ich den Schritt einzeln. Also ich buche den Flug, dann buche ich auf einer anderen Seite das Hotel, dann buche ich auf der anderen Seite nochmal vielleicht das Auto, um die Daten möglichst weit verbreitet zu haben, um halt nicht den einen Datensatz zu haben, der letztendlich komplett zeigt, was ich diese 2 Wochen dann dort vorhabe, sondern man weiß dann vielleicht nur, er fliegt an dem Tag hin und fliegt an 2 Wochen später zurück und ein anderes Unternehmen, ein anderes Datenbanksystem weiß halt dann vielleicht nur, ich habe für 10 Tage von diesen 14 Tagen Auto gemietet. Also ich versuche die Daten zu verbreiten. Die größte Sorge, die ich gerade habe, ist weniger vor dem allüberwachenden Staat, weil ich glaube, dass der Staat sogar weniger Daten speichert, als früher er gespeichert hat über uns, sondern ich glaube, die Sorge, die man haben sollte, sind eher ökonomische Unfreiheit und ökonomische Nachteile. Dass man halt als Konsument quasi nur noch solche Angebote bekommt, die dann vielleicht sogar 10 Euro teurer sind, weil man weiß, ich schlafe in folgender Stadt jedes Mal im gleichen Hotel, dass man sagt, gut, dann zahlt er halt auch zukünftig 10 Euro mehr als jemand, der da zum ersten Mal
zahlt.
Das ist so eine Unfreiheit, wo ich gewisse Sorgen habe, dass mir bestimmte Angebote überhaupt nicht mehr vor die Augen kommen. Und aus dem Grunde, zumindest jetzt aktuell, ich eher nur den Schritt gehe, zu sagen, Daten verbreiten, um jetzt nicht eine Datenspur zu haben, sondern viele Datenspuren. Mhm. Und ich halt zum Beispiel bei den Krankendaten jetzt mal mit meinem Arzt auch spreche, weil ich halt nicht will, dass jegliche Untersuchungsergebnisse irgendwo zentral für Jahre vorgehalten werden. Das sind so kleine Schritte, die aber, glaube ich, schon zumindest in einem aktuellen System was verändern können. Und ein Wunsch, den ich auch habe, selber mal anzufragen. Also jeder von uns hätte diesen Anspruch, eine Auskunftsanfrage zu stellen. Es wird bloß viel zu selten wahrgenommen. Jeder sollte mal anstatt sonntagabends einen schlechten MDR-Tatort zu schauen, mal 5 Auskunftsanfragen schreiben. Zu sagen, ich möchte gerne wissen von meiner Bank, welche Daten sie haben. Wo gehen diese Daten hin? Zu fragen von der Krankenkasse, wer hat euch all die Daten zur Verfügung gestellt? Um denen auch zu zeigen, es ist uns wichtig, was mit unseren Daten irgendwie passiert. Da sind wir bisher immer noch so, ja, es klappt ja irgendwie und das ist ja ganz nett, aber sich auch mal einzumischen und das auch zu hinterfragen und auch anzufordern, fände ich so einen Wunsch, den sollten viel, viel mehr Menschen quasi machen.
Das war das Deutschlandfunk Kulturgespräch. Big Data, das Ende von Autonomie und Privatsphäre. Es diskutierten Professor Dr. Gesche Joost, Designforscherin an der Universität der Künste Berlin und digitale Botschafterin Deutschlands für die Initiative The Digital Champions der Europäischen Kommission, Dr. Gordon Kampe, Musikwissenschaftler und Komponist, Malte Spitz, Autor des Buches Was macht ihr mit meinen Daten, Professor Dr. Harald Welzer, Mitbegründer und Direktor von Futur 2, Stiftung Zukunftsfähigkeit und Buchautor Autonomie – eine Verteidigung. Die Moderation des 58. Zeitforums Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hatten Andreas Sendker, Die Zeit und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.